Abend, die Herren. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, obwohl heute ist Rosenmontag. Da muss man die Frage nach Düsseldorf stellen. Ist da Hockey überhaupt im Mittelpunkt, Bernd Schwilkerath?
Natürlich nicht. Wir schmeißen Kamelle, wir laufen durch die Altstadt, über die Kö und feiern uns, wie es sich gehört.
Aber vor allem haben wir noch die 10 Minuten Eishockey natürlich.
Ja,
da,
ja,
die
komm,
ziehen
mach,
wir durch
mach,
die Tops und Flops. Ja, Kamelle. Das wird sogar bei uns hier schon im Süden jetzt übernommen, wenn irgendwelche Faschingszüge sind. Kamelle schmeißen. Ich kenne das Wort erst.
Zeit, dass ihr auch mal was annehmt, was von hier kommt.
Gurteln heißt es bei uns. Gurteln.
Gurteln?
Gurteln. Gurteln.
Gurteln.
Gurteln.
Okay.
Gurteln. Schwierige Kombination UAD. Ja, egal.
Lass das mal so stehen.
Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes und natürlich müssen wir da im Abstiegskampf anfangen, der sich zuspitzt und das absolute Top. Natürlich die Iserlohn Roosters bleiben drin, sichern auch den Klassenerhalt und absolut verdient jetzt in dieser Schlussphase. 3 von 4 gewonnen zuletzt, München und Mannheim geschlagen und jetzt eben am Sonntag mit dem Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings endgültig den Klassenerhalt fix gemacht. Glückwunsch nach Iserlohn.
Absolut, und es ist auch wirklich verdient, wobei man natürlich sagen muss, diese Siege, die sie zuletzt geholt haben, halt 3-1 in München, 3-2 in Mannheim, jetzt 4-3 in Schwenningen, da hatten die Gegner jeweils deutlich mehr Torschüsse als die Roosters, aber ich sag immer, der Torwart ist Teil des Spiels und was wir ja auch schon bei dem Mannheim-Spiel gesagt haben, nur weil der Gegner mehr Schüsse hat, heißt das ja nicht, dass er die größeren Chancen hatte, also ich glaube, die Iserlohner brauchen sich nicht schämen, 2 Spieltage vor Schluss den Klassenverbleib klargemacht zu haben.
Und Shoutout, ganz besonderer Shoutout in Richtung Sven Ziegler, der ist Topscorer jetzt der Iserlohn Roosters und bester Torschütze. 21 Treffer, auch gegen Schwenningen wieder getroffen. Also 21 Tore und 35 Punkte. Career Year hatte ja schon mal eine richtig starke Saison in Straubing. Und ich habe ja schon damals gesagt, das ist so einer, den kannst du in die Top 6 dazustellen. Das ist einfach einer, der hat einen guten Schuss, der positioniert sich gut. Wenn der einen guten Mitspieler, einen Center hat, dann kannst du ihn da bringen in den Top 6, im Powerplay bringen. Und das war auf jeden Fall natürlich neben einigen Imports, die auch gut gescored haben, jetzt der absolute Faktor oder der Faktor Nummer 1 in der Offensive.
Natürlich, ne?
Und
ja,
in der Offensive ist Offensive, Ziegler, genau. Und in der Defensive.
Was Jenicke in letzter Zeit gehalten hat, ist schon wirklich krass. Also nicht nur das Mannheim-Spiel war ja überragend, sondern auch generell. Also er hatte ja zwischenzeitlich quasi so seinen Status als Nummer 1 verloren. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie er dann so stark zurückgekommen ist, also das ist wirklich schon schwer beeindruckend. Allein die letzten Spiele, die letzten Siege, 97% in München gehalten, fast 96% in Mannheim. Jetzt gegen Schwenningen waren es wieder zwischen 90 und 91. Also das ist wirklich schon stark.
Nehmen wir die Düsseldorfer EG auch noch als Top hin? Ja, sie haben sich zumindest jetzt eine gute Ausgangsposition für den finalen Abstiegskampf, vor allem für dieses Endspiel eigentlich gegen Augsburg, in Augsburg dann geholt. Wäre natürlich mehr gegangen. Ist das ein verlorener Punkt oder sind es gewonnene 2 Punkte?
Ich würde eher wieder auf das ganze Wochenende gucken, weil das war wieder die DEG-Saison quasi konzentriert. Also du machst in Bremerhaven gar kein schlechtes Spiel bis zum 1-3. Du bist wirklich auf Augenhöhe. Im zweiten Drittel hat man in Bremerhaven noch angemerkt, dass da so ein bisschen die Kräfte schwinden. Die Düsseldorfer EG wäre fast in Führung gegangen. Und dann macht sie bei 39-59 ein Eigentor. Also es ist wirklich komplett Banane. Deswegen brach sie danach wieder völlig ein, verliert 1-5 am Sonntag gegen Nürnberg, muss man sagen, der Start war auch nicht gut, aber dann waren sie wirklich stark. 3-1 in Führung gegangen. Klar, man muss sagen, sie haben natürlich nicht 3 Punkte geholt, aber Nürnberg ist auch wirklich stark und hat auch verdient ausgeglichen und dass die DEG dann diesmal eben nicht eingebrochen ist, sondern in der Verlängerung dann wieder gewonnen. Also erstmal hat sie ja noch das 3-3 über die Zeit gebracht, auch viel in Unterzahl gespielt und dann noch gewonnen und das haben nachher alle so gelobt, also sei es der Trainer, sei es Laurin Braun, sei es Rick Schofield, der ja nicht mehr spielen durfte. Die haben alle gesagt, ey, das war wichtig für den Charakter der Mannschaft und alles so. Also ich glaube, auch wenn man natürlich sagt, 2 Punkte an einem Wochenende sind jetzt nicht viel, aber unter den Voraussetzungen und der aktuellen Lage war es schon eher ein positives Wochenende.
Ja, und also dieses Gegentor bei 19:58 oder 39:59, ja. Und parallel hat ja Augsburg in Nürnberg am Freitag auch ein Gegentor kassiert. Ja. Man lag 0-2 zurück und hat dann eben Ende des zweiten Drittels Scheibenverlust im Aufbau. Und dann eben 1 Sekunde vor dem Ende, offiziell steht jetzt mit 2 Sekunden vor dem Ende, egal, mit der letzten Aktion im zweiten Drittel dann eben auch ein Gegentor gefangen. Und dann war deswegen so parallel die beiden im Abstiegskampf, die dann ja da auf gut Deutsch verkacken. Aber Augsburg hat es halt dann am Sonntag nochmal verkackt und zwar richtig. Und das ist, also wenn die absteigen, dann werden sie da nochmal auf dieses Spiel gegen die Kölner Haie auf jeden Fall blicken. Mit 3-0 Führung und am Ende keinen Punkt geholt. 0-4 das letzte Drittel verloren und ja, 4 Niederlagen in Serie. Schlechteste Ausgangsposition jetzt im Abstiegskampf.
Ja, man muss ja sagen, sie haben ja nicht nur 3-0 geführt, sie haben auch wirklich gut gespielt in den ersten 40 Minuten. Ne? Und dann so einzubrechen, das zeigt halt auch, dass da mental nicht alles wirklich gut ist bei den Augsburgern. Na klar, sind die Haie eine Mannschaft, die können immer schnell viele Tore schießen, die haben viele gute Offensivspieler, aber das darfst du dir doch nicht mehr nehmen lassen. Also ich sag mal so, egal wer am Ende runtergeht, ob Düsseldorf oder Augsburg, verdient hätten es beide.
Ich schaue morgen nochmal genau auf dieses Spiel, auf dieses Duell, aber wir würden vorher schon mal Laurin Braun hören, was er denn sagt, auf was es ankommt jetzt in diesem Endspiel um den Klassenerhalt am Dienstagabend, Augsburg gegen Düsseldorf. Bitte, Laurin Braun.
Das ist einfach wie Spiel 7 im Finale, so auf die Art. Das ist das Spiel des Jahres. Wir müssen 110% geben.
110%! Da freut sich der Schwickerrat. Hast du dein Mikro da hingehalten in dem Moment?
Ich habe es gerade zumindest im Text erwähnt und habe dann auch nochmal im Nachsatz geschrieben, dass es mathematisch natürlich nicht möglich ist, weil das konnte ich so nicht stehen lassen. Also ich bitte, da erzähle ich das letzte Woche hier und rant mir einen ab und dann werde ich so von hinten von Laurin Braun weggecheckt quasi.
So während des Interviews und er sagt, Laurin, nur damit du es weißt, also rein mathematisch, 110%, das geht gar nicht, ja. So ein bisschen belehrend, Herr Schwickerath, da ja, im Hintergrund ja. Im Abstiegskampf.
Ich hätte da nochmal eine Nachfrage, Herr Braun.
Wie war das gemeint mit den 110%?
Genau. Komm mal weiter. Top, ich würde sagen München, oder? Direktes Duell gegen Mannheim gewonnen. Und die könnten sich ja auch wieder im Viertelfinale treffen. Also war das für die Münchner gar nicht mal so schlecht, wobei man sagen muss, davor hatten sie jetzt 2-3 gegen Berlin verloren. Klar, sind jetzt auch nicht die einfachsten Gegner gewesen, Berlin und Mannheim. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht insgesamt irgendwie ein komplettes Top setzen bei München an diesem Wochenende, zumal ja Platz 3 mehr oder weniger weg ist. Bremerhaven hat 3 Punkte Vorsprung. Aber trotzdem, es sieht ja sehr danach aus, als würden sich die beiden Großclubs der von vor, sagen wir mal, 5-6 Jahren im Viertelfinale treffen. Und da ist jetzt die Laune in München vorher sicherlich schlechter als die in Mannheim.
Ja, Evan Fitzpatrick da auf jeden Fall einen Top mit dem Shutout. Also man hat da jetzt auch noch einen zweiten Torwart. Mal schauen, wie es dann in den Playoffs aussieht. Aber du kannst den auf jeden Fall bringen, sollte sich Niederberger verletzen. Wer ist dann die Nummer 1? Ich denke, Niederberger geht als Nummer 1 rein. Chris D'Souza wieder getroffen, ist Topscorer. Aber da müssen wir das Flop auch noch mit reinnehmen, der Check von Chris D'Souza. Also das ist auf jeden Fall ein Flop. Und dann ist die Frage, wird er vielleicht sogar jetzt noch gesperrt und verpasst die ersten Playoff-Partien?
Tja, weiß man natürlich nie, weil wir wissen ja, dass in Playoffs die Sperren dann doch ein bisschen kürzer daherkommen, aber unberechtigt wäre es nicht. Aber bleiben wir bei dem großen Flop in dem Zusammenhang, das sind ja die Adler Mannheim. Also klar, die hatten eine super starke Phase, dann haben sie ja viel rotiert und trotzdem immer gewonnen, aber jetzt 3 glatte Niederlagen in Folge, also erst in Bremerhaven verloren, dann zu Hause gegen Iserlohn und jetzt noch in München und dabei auch relativ wenig Tore geschossen. Ne? Die haben jetzt 5 Tore in 3 Spielen geschossen, aber auf der Gegenseite 10 kassiert. Also das ist nicht der Anspruch der Mannheimer und es ist ein bisschen wie in der zweiten Liga, kommen wir gleich noch zu Dresden. Das kommt natürlich dann zur absoluten Unzeit. Ja, einerseits ist man natürlich schon durch, dann ist vielleicht auch nicht mehr die letzte Spannung in jeder Aktion drin. Aber so kurz vor Saisonende, also vor Hauptrundenende, dann auch noch gegen Mannschaften, auf die du ja bald treffen kannst, dann so zu verlieren, das macht die Laune auch nicht besser.
Ja, und vor allem jetzt hinten raus, wenn wir uns den Spielplan anschauen in den letzten beiden Spielen. Also aktuell wären sie heimrecht im Viertelfinale los und spielen gegen Frankfurt, die ja noch um die ersten 10 spielen und Berlin. Ja, Berlin, die einfach eine Top-Mannschaft haben. Ja, um die geht es vielleicht, für die geht es dann um nichts mehr hinten raus in der Saison, aber trotzdem ist jetzt nicht einfach für die Adler Mannheim. Allerdings sind zwei Heimspiele jetzt noch für Mannheim. Ganz kurz noch mal die Tabellenspitze geschaut, ne? Also Ingolstadt einfach der Form halber.
Ganz kurz, da müssen wir natürlich auch Matthias Bachter erwähnen. Wie viele Spiele hat er? 15 ohne Tor oder was war es jetzt? Ich weiß nicht genau. Müsste bei den aktuellen Eishockey-News gucken, die ihr eh alle kauft. Aber ich meine, das sind irgendwie sowas wie 15 Spiele hat Bachter jetzt kein Tor gemacht. Das darf auch wieder besser werden.
Blick nach oben mit Ingolstadt und Berlin. Ingolstadt, wie gesagt, der Form halber, Gratulation zu Platz 1. Hauptrunde war ja vor dem Wochenende noch nicht ganz klar. Jetzt haben sie es klar gemacht, 110 Punkte. Also den Rekord noch weiter ausgebaut. Und ich bin sehr gespannt, haben auch schon öfter mal länger drüber gesprochen, was sie zeigen in den Playoffs. Und dann der Blick nach Berlin und vor allem an die Herren Ronning und Pföderl. Ronning scored jetzt im 12. Spiel in Serie. Pföderl ebenfalls 69 Punkte, wie Ty Ronning. Und wenn wir uns das mal anschauen, überhaupt hat nur Steve Walker 2007-08 mal mehr Punkte gemacht als die beiden. Die 70-Punkte-Marke geknackt, 85. Auch Nirji Dopita zum Beispiel hat das nicht geschafft. Und ich habe mir dann gestern Abend mal gedacht, ich will jetzt mal sehen, wie viele Teams hat es eigentlich gegeben in der DEL-Geschichte mit zwei Spielern mit 70 Punkten oder mehr. Da fehlen Ronning und Föder noch einen Punkt jeweils und die werden sie machen in den letzten beiden Spielen. Und da gibt es genau drei Duos. Zwei davon, da hätte man drauf kommen können, nämlich Robert Reichel und Dirk Lala, 95 und 96 für Frankfurt, 101 Punkt Reichel und 84 Jiří Lala. Dann Hock und Wolf in Iserlohn 2007-08. Hock 87 Punkte, Wolf 71. 44 Tore ja damals gemacht, Michi Wolf.
Das ist krass, und 44 Tore.
Auf die dritten kommt ihr nie. Ich gebe euch kurz Zeit. Zu Hause wisst ihr wahrscheinlich nicht. Mitte der 90er. Ratingen. Bob Reynolds und Jeff Lazaro. 81 und 71 Punkte. Es hat drei Duos gegeben für einen Club, die 70 oder mehr Punkte geholt haben in einer Saison. Das können Ronning und Föderl jetzt auch schaffen. Also das ist einfach herausragend und dann eben noch in der Mannschaft, die absolute Top-Favorit oder Mitfavorit auf die Meisterschaft ist. Ja, nicht eine Mannschaft, die irgendwie da im Mittelfeld rumspielt, sondern einfach der Titelverteidiger ist und die beiden ziehen so durch. Wahnsinn.
Apropos Rating, ganz kurzer Einschub. In der Regionalliga NRW steht jetzt die Finalserie schon an. Dortmund gegen Rating, das wird richtig heiß. Und mal ganz kurz, Dortmund hatte im letzten Heimspiel im Halbfinale gegen Bergkamen mehr als 2000 Zuschauer in der vierten Liga, in der offenen Halle. Das ist schon nett, ne? Aber egal, kommen wir zurück zum Profi-Eishockey.
Wolfsburg ist ein Flop auf jeden Fall aus der DEL. Vierte Niederlage in Serie, 12 Gegentore am Wochenende kassiert, 2x6 aus den Top 10 rausgerutscht. Und das wäre ja schon, also Novum ist es nicht, aber kommt nicht oft vor, dass Wolfsburg die Playoffs verpasst. Ne? Seit 2007 in der DEL, in der ersten Saison keine Playoffs und dann nochmal 18-19 die Playoffs verpasst. Ansonsten immer Playoffs gespielt. Also das wäre natürlich ein Riesenflop, wenn Wolfsburg das nicht schaffen würde unter die ersten 10.
Ja, und irgendwie ist es nicht überraschend, weil die Wolfsburger ja schon seit dem Jahreswechsel echt nicht gut drauf sind. Dann hatten sie ja wieder die Phase, wo sie das ein bisschen was gerissen haben nach der Länderspielpause. Aber jetzt stürzen sie wieder ab. Und auch da kann ich wieder die Eishockey-News zitieren. Das ist auch langfristig keine gute Idee. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Debatte, ob VW da irgendwann den Stecker zieht wegen der ganzen Probleme, die der Konzern hat und dann vielleicht nicht noch Millionen in Eishockey-Verein stecken will, wenn er viele Leute entlassen muss. Es geht auch um andere Sponsoren, weil natürlich in der DEL das oft so ist, dass der Betrag, den der Sponsor dann an den jeweiligen Club überweist, auch erfolgsabhängig ist. Und wenn man die Playoffs nicht erreicht, fließt natürlich auch weniger Geld. Klar, kann man auf der anderen Seite sagen, es gibt sicherlich auch Spieler, die Prämien haben bei der Playoff-Qualifikation. Aber Charlie Fliegauf sagt in der Eishockey-News in der aktuellen Ausgabe schon, dass wenn die Grizzlies jetzt die Playoffs verpassen, nächste Saison deutlich weniger Geld da ist.
Dann schauen wir in die DEL2 und auch da haben wir einen Hauptrundenerst natürlich mit den Kassel Huskies. Die haben es dann doch durchgezogen, gehen wieder auf Platz 1 in die Playoffs wie 2022 und 23/24, also 22/23 und 23/24, jeweils Hauptrundenerster in den letzten beiden Jahren, da den Aufstieg ja nicht geschafft. Jetzt der nächste Anlauf der Kassel Huskies und man muss sagen, top natürlich DEL2, das 5 der 6 Mannschaften oder 5 alle 5 Mannschaften, die aufstiegsberechtigt sind, unter den ersten 6 sind, also sicher im Viertelfinale sind. Das heißt, du hast also Flop, da wirklich...
Meinst du jetzt, aus Düsseldorfer und Augsburger Sicht, oder?
Flop aus Düsseldorfer und Augsburger Sicht, aber top aus DL2-Sicht und aus Sicht dieser Teams, die sich halt nicht nur bereit erklärt haben, aufsteigen zu wollen und die finanziellen Voraussetzungen haben, sondern die es jetzt auch sportlich untermauert haben und eben unter den ersten 5 stehen. Wir erinnern uns, letztes Jahr wäre Bietigheim aufstiegsberechtigt gewesen und ist abgestiegen. Also insofern ja, wird das spannend da in der DL2.
Und vor allen Dingen in der aktuellen Dump and Chase, die ihr natürlich auch alle kaufen müsst, habe ich ja einen großen Artikel geschrieben über das Aufstiegsrennen und natürlich Abgabetermine, Dings. Also ich habe da schon vor Wochen, hatte ich mal mit Max Faber dann länger gesprochen von den Kassel Huskies. Und der, damals war Kassel ja noch deutlich weiter hinten und Dresden marschierte vorne weg. Und dann habe ich Faber auch gefragt, wie es denn so aussieht, ob das ein Problem wäre denn für Kassel, dass man dieses Jahr eben nicht als Tabellenführer reingeht. Da hat er noch gesagt, nö, völlig egal, Playoffs ist entscheidend. Und es, ich glaube, sein Satz war irgendwie sowas wie nach dem Motto, wenn wir nachher aufsteigen, ist doch völlig egal, dann meckert doch keiner, ob wir Dritter geworden sind. Zack, und jetzt sind sie doch wieder Erster geworden. Also man muss schon sagen, Kassel ist da wirklich schon sehr, sehr konstant, im Gegensatz halt zu Dresden, da sind wir nämlich bei einem Flop, die haben am Wochenende wieder beides verloren. Und wie am Freitag 1-6 zu Hause gegen Ravensburg. Gut, am Sonntag haben sie immer einen Punkt geholt, nur 2-3 in Landshut verloren. Aber insgesamt ist das schon echt krass. Wenn wir uns mal die Formtabelle der letzten 5 Spiele angucken, ist Dresden vorletzter und selbst bei den letzten 10 Spielen sind sie nur Elfter, die Eislöwen. Also, Das ist ähnlich wie Mannheim oder eigentlich noch krasser als Mannheim in der ersten Liga, dass du genau, wenn es drauf ankommt, überhaupt nicht mehr in Form bist. Und ich bin gespannt, ob die jetzt wieder hochfahren können in die Playoffs oder ob die jetzt richtig in der Krise sind.
Jetzt erstmal die Pre-Playoffs und dann auch in der DL2 natürlich das Viertelfinale. Wir schauen kurz in die DFEL. Da top wie eigentlich schon die ganze Saison. Memmingen und Budapest jeweils 3-0 gewonnen im Halbfinale gegen Mannheim und gegen Berlin. Und ab 15. März ist dann das Finale und ich finde es deswegen top, weil ich glaube, das könnte schon ein spannendes Finale werden. Ja. Auch mit den Topscorerinnen da aus Ungarn, die bei Budapest mit dabei sind, mit Titelverteidiger Memmingen. Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass das über 4 oder 5 Spiele geht, auf jeden Fall. Also das ist cool. Und dann sind wir schon im internationalen Eishockey.
Stopp, dann bleiben wir noch ganz kurz bei den Frauen, denn PWHL am Wochenende hat Montreal wieder in der großen Halle, also die Victoire haben in der großen Halle der Canadiens gespielt und sie haben endlich mal ein Spiel gewonnen. Mehr als 17.000 Leute waren da und guckt euch mal die Highlights an, ging wirklich spektakulär ab, vor allen Dingen in der Verlängerung das Tor von Laura Stacey, wo sie dann so hinspringt und den Puck wirklich reinarbeitet und dann völlige Ekstase im Publikum auf dem Eis, auf jeden Fall ein absolutes Top wieder an diesem Wochenende.
So viel zu den Frauen, dann international Europa wollen wir schauen und zwar auf Tops und Flops auch da, nämlich in Tschechien, Sparta Prag mit großem Abstand, Hauptrunden Erster. Pavel Groß hat daher seinen Vertrag nochmal verlängert, also sieht danach aus, als würde vielleicht Chinez als Serienmeister abgelöst, weil Chinez hat ja jetzt 5 Meisterschaften in Serie geholt, jetzt können sie aber maximal 10. werden, heißt also der Flop ist da Chinez, ein Flop auch auf jeden Fall Tampere, ein weiterer Serienmeister, 3-mal ja. Meister zuletzt in Finnland, jetzt ebenfalls 10. wie Chinez, also kann natürlich noch alles passieren in den Playoffs, aber ja, nach den 3 Meisterschaften zuletzt so abzustürzen. Auch Champions Hockey League war ja dann jetzt in den letzten Jahren nix, nachdem er da 2023 das Double sogar geholt hat, zwischen Meisterschaft und CHL. Und ein weiterer Meister und Champions Hockey League Sieger der letzten Jahre, Genf, hat tatsächlich jetzt die Playoffs verpasst. Also ja. Kommt nicht in die Top 10, ist nicht reingekommen. Meister 2023, CHL-Sieger 2024 und jetzt nicht einmal in den Playoffs.
Ja, Servette hätte es ja noch schaffen können. Die hatten ja am Ende wieder eine ganz gute Serie, aber das entscheidende Spiel haben sie dann deutlich verloren mit 1-5 beim SC Bern. Und auch Uwe Kupp hat es nicht mehr geschafft, die Abstiegszone zu verlassen. Also natürlich ist Lugano jetzt nicht abgestiegen. Da gibt es ja noch Playdowns und selbst dann wird es ja noch gegen den zweiten Ligameister spielen. Aber ich sag mal so, so ganz erfolgreich war es jetzt nicht, was Uwe Kupp und Lugano in den letzten Wochen gerissen haben. Positiv wiederum, gucken wir mal kurz nach Schweden, Brynäs. Also ja, die Saison läuft ja noch ein bisschen länger, da sind gerade mal 48 Spieltage gemacht, aber Brynäs hat 9 Punkte Vorsprung, das dürfte reichen und dann wäre er wirklich ein Aufsteiger, zugegeben natürlich ein Wiederaufsteiger, jetzt keine Mannschaft, die überraschend in der ersten Liga spielt, aber es ist trotzdem ein Aufsteiger, der die Hauptrunde gewinnt. Grüße nach Kaiserslautern.
Übrigens mal wirklich jetzt sportartenfremd, aber FC Hollywood, da kommt ja die Meisterschaft, also die Doku im ZDF müsst ihr euch geben, Klinsmann gegen Matthäus.
Großartig.
1998, 99, ja die Lautra, dann also 98 Lauter Meister, 99 dann Champions League Finalniederlage für die Bayern und Lautern eben Meister als Aufsteiger, wobei man beim Brünes sagen muss, das war ja der erste Abstieg überhaupt aus der SHL 22, 23.
Auch, oder? Aber egal.
Ja.
Also zumindest nach der Bundesliga-Zeit, glaube ich zumindest.
Okay, also Brünes IF, ein so Top auf jeden Fall. Ja.
Reden wir mal über NHL. Da war ja auch einiges los, nämlich Stadium Series. Und wir hatten ja diesmal, wir haben es ja auch in den Best of 7 geschrieben, es war ja endlich mal so, dass dieses Spiel dann nicht an Neujahr war, wie das Winter Classic, wo er dann manchmal so ein bisschen, naja, Sommer-Eishockey ist natürlich in dem Zusammenhang völlig falsch, aber manchmal merkst du ja auch an, es geht jetzt nicht so richtig darum, was am Ende dabei rauskommt, das ist eine große Show, aber diesmal war das halt völlig anders, denn Columbus und Detroit waren vor diesem Freiluftspiel punktgleich und beide in ganz unten in den Playoff-Plätzen, also für beide ging es wirklich um viel und das war auch echt ein gutes Spiel, muss man sagen. Klar, für Detroit sehr bitter, weil 3-5 verloren, obwohl kurz vor Schluss noch ausgeglichen und deutlich mehr Schüsse als der Gegner, aber insgesamt konnte man es ja wirklich angucken und 94.000 Zuschauer, also das hätte man ja bei Columbus jetzt nicht zwingend erwartet, ja, okay, war natürlich auch generell Hype und natürlich waren auch viele Red Wings Fans da, aber 94.000 Zuschauer, zweitgrößte Zuschauerzahl ever in der NHL, hätte ich jetzt nicht unbedingt bei Columbus verortet.
Dann gibt es den nächsten dicken Trade mit
Seth. Wir haben noch was vergessen. Ganz schöne Szene von Anfang. Die Witwe von Johnny Gaudreau hat die Blue Jackets aufs Eis geführt. Das war wirklich eine schöne Szene und ja, sie sah auch sehr happy dabei aus. Also ich glaube, es hat ihr doch noch wirklich viel getan oder viel gegeben und sie wurde auch wirklich sehr, sehr gefeiert, hatte ihre Kinder auf dem Arm. Ja, schöne Szene auf jeden Fall.
Dann, wie gesagt, der nächste Trade in der NHL, der nächste große Trade ist natürlich für die Trade-Deadline für den Tag dann selber ein bisschen blöd, wenn die Trades vorher schon über die Bühne gehen. Aber Seth Jones hat gewechselt von den Chicago Blackhawks zu den Florida Panthers. Und kürzlich hat sich Jones ja noch beschwert, dass sich ja in den letzten Jahren bei den Blackhawks da gar nichts getan hat. Jetzt ist er bei einem absoluten Meisterschaftskandidaten. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Florida aus diesen 2013er und 2014er Drafts 5 Spieler insgesamt aus den Top 4 hat, also Barkov und jetzt eben Seth Jones aus dem 2013er Draft und aus dem 2014er Draft, ja, Ekblad, Reinhardt und Bennett. Also 5 Spieler, die da hochgedraftet worden sind vor gut 10 Jahren.
Trotzdem, ich finde es ein bisschen kurios, einen Jones zu holen, weil er ist ja alles andere als einer, der irgendwie jetzt noch ein halbes Jahr oder 1-2 Jahre Vertrag hat, sondern der Vertrag geht noch bis 2030 und der Mann verdient 9,5 Millionen Dollar im Jahr, also zumindest ist das der Cap-Hit. Das muss man natürlich sagen, der Salary Cap wird sehr, sehr steigen in den nächsten Jahren, dann sind 9,5 Millionen Dollar auch nicht das, was aktuell 9,5 Millionen Dollar sind, aber trotzdem, im Verhältnis zu seinen Leistungen ist das schon sehr viel Geld für eine sehr lange Zeit und ob das den Panthers nicht irgendwann wehtut. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn Jones jetzt wieder mit einer viel besseren Mannschaft zusammenspielt, ist er selber wahrscheinlich auch besser. Trotzdem hat es mich doch überrascht, dass ein Team wie Florida, was ja auch eng an der Cap-Grenze ist, so viel Geld in einen Mann investiert, der dieses Geld zumindest in der jüngeren Vergangenheit auf gar keinen Fall wert war.
Ja. Kann natürlich auch noch sagen, wenn er jetzt irgendwie bei Florida funktioniert, ist es dann auch wieder ein super Trade-Asset, um sagen zu können, okay, dann gehen wir wieder weiter und holen uns vielleicht wieder was dazu, was wir brauchen.
Boah, aber das mit 9,5 Millionen? Ja, das ist, ob da die Leute Schlange stehen, die den haben wollen?
Ist vielleicht ein bisschen zu weit gedacht. Letztes Top aus der NHL, das enge Rennen in der Atlantic Division. Da haben wir spekuliert, kann da jemand von den kleineren oder von den, was heißt kleineren, nicht kleineren, aber von denen, die zuletzt nicht in den Playoffs waren, reinstoßen. Jetzt Toronto, Tampa, da sehr, sehr gut in Form, Florida mit dabei. Also das sind dann doch die großen oder 3 der großen 4 der letzten Jahre, Boston ja auch noch mit dabei, die da vorne sind in der Atlantic Division. Das waren die Tops und Flops des Wochenendes und er winkt schon, er sagt, er muss weg, er muss auf dem Wagen oder Kamelle tanken heute natürlich.
Ja. Natürlich, nee. Weiß ich, für einer bin ich, nehme so einen Schirm mit und dann lege ich den so falsch rum und dann halte ich den über die kleinen Kinder, die ihre Hände ausstrecken nach Süßigkeiten, aber ich greife die denen weg. Das ist so mein Plan heute. Viele kleine Kinder unglücklich machen. Ja.
Bernd Kescher, Schwickerath heute im Rosenmontagszug.
Oder ich nehme Torwart Fanghand mit, könnte ich auch machen.
Auch geil.
Ja? Und dann schön so ein paar Windmill-Saves.
Zack, wieder weggekeschert.
Ja. Also wenn ihr gleich wirklich Bilder schrecken seht von weinenden Kindern, ihr wisst, wer es war.
Danke, Bernd Schwickerath.
Danke, Christoph Fetzer.